Im Neuen Testament wimmelt es von Dämonen. Ebenso in griechischen Zauberpapyri und in der apokalyptischen Literatur. Das älteste Evangelium sagt über Jesus, er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Die Dämonen. Wo kommen sie her? Warum schreien sie? Und wie sind ihre Worte zu verstehen? Ja, was haben sich die Menschen damals unter den Dämonen vorgestellt? Darum geht es in dieser Folge von Achtung Bibel. Ich habe darüber mit dem Bibelwissenschaftler Oliver Achilles gesprochen.
Ich würde mal sagen, von allen Wundern, die von Jesus berichtet werden, sind vermutlich die Dämonenbannungen, die für uns heutige Menschen am schwierigsten zu verstehen, weil sie doch sehr, sehr weit weg sind von unserer heutigen Lebensrealität. Und das hat mich dazu geführt, mich intensiver damit auseinanderzusetzen. Und ich bin dann in der damaligen Zeit auf spannende Informationen gestoßen, von denen ich glaube, dass sie uns heute helfen, diese Erzählungen besser zu verstehen. Also die Grundidee ist, wie werden Menschen zum Beispiel in den Gemeinden des Evangelisten Markus die Anspielungen, die Hinweise, die Zitate, die in diesen Erzählungen von den Dämonenbannungen enthalten sind, wie werden die das verstanden haben? Also das ist das, was ich eigentlich herausfinden wollte.
Oliver Achilles ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den theologischen Kursen und betreibt im Internet einen Blog zur Interpretation der Bibel unter dem Namen www.auslegungssache.at.
Die Beobachtung, die man macht, wenn man die vier Evangelien nebeneinander legt, ist folgende: dass die sogenannten synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, immer wieder über solche Dämonenbannungen berichten, während das vierte Evangelium, also Johannes, keine einzige Dämonenbannung mehr berichtet. Allerdings enthält dieses Evangelium den Vorwurf an Jesus, und zwar mehrfach, dass er von einem Dämon besessen sei. Also das Thema ist da, allerdings vermeidet der vierte Evangelist Erzählungen, die Jesus selbst als Exorzisten darstellen. Und das ist schon auffällig. Erstaunlich ist wirklich dieses völlige Schweigen des Johannes. Ich interpretiere das so, dass er selber Probleme damit hatte. Ja, also dass ihm diese Erzählungen nicht angenehm waren oder nicht gut zu seiner Theologie gepasst haben. Aber wie gesagt, das Thema selbst, Besessenheit, dämonische Besessenheit ist da.
Wie werden denn diese Dämonen beschrieben? Welches Bild soll damit vermittelt werden?
Was bei Markus ja mal sehr auffällig ist, ist, dass die eigentlich nicht wirklich als Dämonen bezeichnet werden, sondern als unreine Geister. Also das Wort Dämon kommt schon vor, aber eigentlich verwendet er lieber den Ausdruck unreine Geister. Martin Ebner, ein deutscher Neutestamentler, hat mal ein sehr plausibles Bild geprägt. Dämonen oder diese unreinen Geister kann man sich wie Hausbesetzer vorstellen. Also die kommen in ein Haus hinein, wo es eine Ordnung gibt, wo es eine Struktur gibt und dann bringen sie alles durcheinander. Ja, sie machen alles kaputt, die Dinge fliegen aus dem Fenster, es herrscht das blanke Chaos. Und um hier wieder zu einer Struktur zurückzufinden, den Frieden im Haus wiederherzustellen, muss man diese ungebetenen Gäste quasi hinauswerfen. Übrigens, hinauswerfen ist auch das Wort, das Markus gebraucht, wenn er über diese Austreibungen spricht. Also er sagt, und Jesus warf ihn hinaus. Ekballo ist das griechische Wort.
Wenn man dann von einem Besessenen hört, mir ist geläufig die Erklärung, das ist vielleicht einer, der auch krank ist oder psychisch krank. Ist das eine plausible Erklärung?
Grundsätzlich gilt das für die ganze Antike. Die Vorstellung von Besessenheit durch irgendein geistiges Wesen gibt es ja jetzt nicht nur in Israel. Das gibt es auch bei den Römern, das gibt es bei den Griechen, das gibt es bei den Galliern. Also das ist eine weit verbreitete Überzeugung. Ganz pragmatisch gesprochen, denke ich, ist das für einen antiken Menschen die einzige Möglichkeit, bestimmte Phänomene zu erklären. Also wenn jemand einen Anfall leiden hat und der fällt auf den Boden und krampft, dann ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die ein antiker Mensch hat, um diesen Vorgang zu erklären, der ist von irgendetwas besessen, was ihn dazu bringt, sich so zu verhalten. Suchterkrankungen, ja, gibt's in der Antike auch. Ein Mensch schädigt sich und seine Familie selber und obwohl er weiß, dass das nicht gut ist, kann er davon nicht lassen. Auch das, denke ich, ist so ein Fall, wo man als antiker Mensch sofort versucht, mit diesem Modell hier zu arbeiten.
Sagt Oliver Achilles. Aber es sind auch religiöse Vorstellungen. Sie erklären, wo die vielen Dämonen herkommen. Das versteht nur, wer in die Geschichten eintaucht, die im Judentum der Zeitenwende populär waren. Oft rätselhafte Geschichten aus der Bibel oder solche, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurden und heute kaum mehr bekannt sind.
Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Es gibt ganz früh im Buch Genesis eine Erzählung, dass sich die Bnei Elohim, also die Söhne Gottes, mit den Frauen der Menschen eingelassen hätten. Die Erzählung ist sehr, sehr rätselhaft, liest sich sehr, sehr mythologisch. Und im Zuge dieser Vermischung von diesen göttlichen und menschlichen Wesen, gedacht ist an eine sexuelle Vermischung, ist von Riesen die Rede, beziehungsweise im Hebräischen steht Nephilim, was eigentlich Gefallene heißt. Und eine Vorstellung, die sich vor allem in den Henoch-Büchern findet, aber auch in den Jubiläen-Büchern, also apokryphe Werke würden wir heute sagen, die aber sehr weit verbreitet und bekannt waren. Eine Vorstellung sagt, Gott schickte unter anderem auch deswegen die Sintflut, um die Folge dieses Sündenfalls zu vertilgen. Und diese Riesen, diese Giganten, diese Nephilim, also die Frucht dieser illegitimen Verbindung zwischen Gottessöhnen und Menschentöchtern, kommt in dieser Flut um. Aber was überlebt, sind ihre Geister, ihre spirituelle Existenz, wenn wir so wollen. Und das ist natürlich eine unreine Existenz, weil sie eben auf einer Vermischung von etwas beruht, was gar nicht sein darf. Das klingt jetzt zunächst einmal sehr befremdlich, vor allem weil sich das nur andeutungsweise in den kanonischen Texten der Bibel findet, dort allerdings überraschend häufig, übrigens auch im Neuen Testament. Und deswegen ist eine Vorstellung, die zur Lebzeit Jesu und zur Abfassungszeit der Evangelien weit verbreitet ist, diese Dämonen, denen wir hier begegnen, das sind eigentlich Überbleibsel dieses vorsintflutlichen Sündenfalls.
Moment, unreine Geister, Söhne Gottes, wie passt das zum Monotheismus, zur Vorstellung von einem Gott, neben dem es keine andere Macht gibt? Ist das Volksfrömmigkeit?
Das Problem des Monotheismus ist natürlich, wenn es nur einen Gott gibt, der für alles verantwortlich ist als Schöpfer, dann ist er ja in irgendeiner Art und Weise auch mit für das Böse verantwortlich. Also er lässt es zumindest zu. Und die Vorstellung, dass der Teufel so eine Art Gegengott ist, so wie Yin und Yang, ist natürlich der biblischen Tradition vollkommen fremd. Aber grundsätzlich die Vorstellung, dass es engelhafte Wesen gibt, und diese unreinen Geister sind ja in gewisser Weise zumindest in der Volksfrömmigkeit mit diesen Engeln verbunden. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Auch innerhalb des Alten Testamentes finden sich solche Elemente zumindest in den Spätschriften. Und deswegen ist das in der damaligen Volksfrömmigkeit eine ganz plausible und allgemein anerkannte Vorstellung. Also, dass es solche Wesen gibt. Gott lässt in irgendeiner Art und Weise zu, dass sie ihr unheilvolles Wirken hier betreiben können. Auf der anderen Seite entwickelt der Mensch auch Techniken, um damit umzugehen. Und diese Techniken finden wir dann eben in den Zauberpapyri dann auch dokumentiert.
Willkommen in der Welt der Zauberpapyri, der gefallenen Engel, der unreinen Geister, die in Grabhöhlen wohnen, der Dämonen, die Menschen besetzen, die sie hin und her zerren und aus ihnen schreien.
Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes.
Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 24. Was nun sind die ägyptisch-griechischen Zauberpapyri? Oliver Achilles.
Das sind wirklich Zettelchen, also das sind auf Papyrus geschriebene Texte, die in Ägypten gefunden worden sind. Und die enthalten Zaubersprüche, mit denen man alle möglichen Probleme versucht zu lösen. Also unglückliche Liebe, man versucht sich an jemanden zu rächen, der einem Unrecht getan hat. Oder man versucht eben auch mit Dämonen, mit unreinen oder bösen Geistern klarzukommen. Zunächst einmal ist grundsätzlich festzuhalten, diese Papyri sind in ihrer Entstehungszeit jünger als das Neue Testament. Aber ich gehe davon aus, dass die Traditionen, die sie enthalten, mit Sicherheit auch zur Lebzeit Jesu und zur Lebzeit der Evangelisten prägend waren und in der Gesellschaft breit verstreut waren. Und diese Papyri, die man im 19. Jahrhundert dann auch entdeckt und publiziert hat, enthalten einige sehr spannende Formulierungen, die uns dann eben wieder in den Erzählungen im Neuen Testament begegnen. Also wenn es hier in Markus 1 heißt, dass der Dämon oder der unreine Geist zu Jesus sagt, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, dann ist das auf den ersten Blick ziemlich überraschend. Ja, man fragt sich, wieso kennt er den und wieso weiß er, wer Jesus ist, nämlich der Heilige Gottes. Wenn wir in diese Zauberpapyri schauen, dann begegnet uns diese Formulierung, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, und dann die Aussprechung des Namens oder des Titels regelmäßig. Es ist der Versuch, sich dieses Geistes in irgendeiner Form zu bemächtigen. Ja, also wenn ich diesen Exorzismus hier in Markus 1 anschaue, dann merke ich, der Dämon, der unreine Geist, versucht, sich gegen Jesus zu wehren. Er versucht seinerseits, Jesus irgendwie in den Griff zu kriegen. Das funktioniert natürlich nicht, weil Jesus ihm einfach den Mund verbietet. Aber vor dem Hintergrund der Zauberpapyri verstehe ich auf einmal, warum der so redet. Das ist einfach eine ganz, ganz gängige Methode, sich mit diesen Wesen auseinanderzusetzen. Also wenn ich jemanden ansprechen kann, wenn ich seine Identität kenne, dann ist das zumindest in der Vorstellungswelt der Antike auch die Möglichkeit, auf ihn Einfluss zu nehmen, ihn sozusagen unter Kontrolle zu bekommen.
So Oliver Achilles. Der Dämon versucht also eine Gegenbeschwörung.
Genau das versucht dieser Abergeist, übrigens eine sehr, sehr schöne Übersetzung des Wortes Dämon oder unreiner Geist von Fridolin Stier. Also dieser Abergeist versucht seinerseits, Jesus quasi zu vertreiben oder Macht auf ihn auszuüben. Und das funktioniert natürlich nicht.
Wie geht die Geschichte aus? Jesus befiehlt dem unreinen Geist zu schweigen und den Mann zu verlassen. Der Geist verlässt den Mann mit lautem Geschrei. Die Dämonenbannung hat offenbar funktioniert. Oliver Achilles.
Ja, allerdings werden wir ja uns gleich noch einen Text bei Markus anschauen, wo Jesus sichtbare Probleme hat, den Dämon oder die Dämonen in den Griff zu bekommen. Okay. Da muss dann Jesus seinerseits nachfragen, wie ist dein Name? Ja, und der antwortet dann eben, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Hier hat Jesus nicht so leichtes Spiel wie in diesem ersten Beispiel, sondern Markus schildert eine Auseinandersetzung, die sich hinzieht, ja, wo auch Jesus noch einmal nachfragen muss und dann diesem Dämon auch gewährt, dass er in diese Schweineherde fährt. Auch darüber werden wir noch zu sprechen haben. Aber man sieht einfach, so glatt geht es nicht immer. Und es gibt ja auch in Markus 9 die Erzählung, während Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, dass seine Jünger versuchen, einen Dämon auszutreiben und das überhaupt nicht hinkriegen. Und Jesus ist dann sehr frustriert, wie er vom Berg wieder herunterkommt und erfährt, dass sie das nicht schaffen. Also es ist keine einfache Übung, sagen wir mal so, in der Darstellung des Neuen Testamentes.
Die Welt der Dämonen und unreinen Geister. Für uns im 21. Jahrhundert befremdlich. Damals auch nichts Angenehmes, aber verständlicher als für uns heute. Die Worte der Dämonen, so laut und schroff sie klingen, waren für ursprüngliche Leser und Leserinnen des Markus-Evangeliums vertraut.
Die wissen, wovon die Rede ist, und die verstehen auch, warum dieser unreine Geist so reagiert, warum er seinerseits versucht, Jesus zu beschwören. Und sie erkennen auch die Ironie des Markus, dass das in der ersten Erzählung eben völlig zum Scheitern verurteilt ist, weil Jesus verbietet ihm einfach den Mund und wirft ihn hinaus. Das sind alles Anspielungen oder Redewendungen, die den Menschen damals vertraut sind.
Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht.
So schreit der Besessene in der wohl spektakulärsten Dämonenaustreibung im Markus-Evangelium Kapitel 5, in der 2000 Schweine im See Genezareth ersaufen. Worum geht es, Oliver Achilles?
Jesus fährt auf die andere Seite des Kinneret, also des See Genezareth. Das ist zunächst einmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil bei Markus ist Geografie immer Theologie. Wenn Jesus auf die andere Seite des Sees fährt, fährt er in heidnisches Gebiet, also in paganes Gebiet. Das sind keine jüdischen Menschen dort, sondern das sind Nicht-Israeliten, denen er dort begegnet. Und dort sitzt ein Mann, der wohnt in Grabstätten, ist total destruktiv zu sich selber, er schlägt sich mit Steinen, er schreit bei Tag und bei Nacht. Und wie der Jesus von Weitem sieht, läuft er auf ihn zu und gebraucht die Formulierung, ich beschwöre dich, also horkizo auf Griechisch. Harry Potter-Leser werden eine gewisse Anspielung hier erkennen. Und auch dieser Dämon oder diese Dämonen, es entpuppt sich ja dann als eine Vielzahl von solchen unreinen Geistern, versucht irgendwie auf Jesus Einfluss zu nehmen. Jesus versucht ihn dann auszutreiben. Das funktioniert auf den ersten Versuch nicht. Daraufhin fragt er ihn, was ist dein Name? Und die Antwort lautet, Legion ist mein Name, weil wir viele sind.
Also Jesus fragt in dem Fall was.
Jesus fragt nach dem Namen. Also er muss quasi in eine Art Verhandlung mit diesem Dämon eintreten. Also es geht jetzt nicht ganz so glatt wie im ersten Beispiel. Und dann erlaubt er auf die Bitte dieser Legion von unreinen Geistern, denen in eine Schweineherde zu fahren. Und diese Schweineherde rennt dann in das Wasser des Sees und ersäuft dort etwa 2000 Tiere. Auch diese Zahl wird uns noch beschäftigen. Und verständlicherweise vom Erzählduktus her sind die Hirten, die das alles beobachten, alles andere als begeistert und bitten dann Jesus, das Land zu verlassen. So endet diese Erklärung, die auf den ersten Blick für einen modernen Leser oder einen neuzeitlichen Leser vollkommen fremdartig wirkt. Ja? Also irgendwie denkt man sich, was soll das? Und da hilft uns jetzt wirklich der zeitgenössische Hintergrund, der geistesgeschichtliche Hintergrund enorm weiter.
Zur Geografie. Es leuchtet ein, die 2000 Schweine sind nur in einem nicht-jüdischen Gebiet vorstellbar. Weniger einleuchtend ist der Ort Gerasa. Er liegt im heutigen Jordanien und ist so weit weg vom See Genezareth, dass die Schweine unmöglich von dort aus in den See purzeln können.
Naja, es ist eigentlich ja noch viel schlimmer. Es gibt keinen Steilhang. Also wer schon mal am See Genezareth war, weiß, diesen Steilhang, das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, ist eindeutig. Den gibt es dort eigentlich gar nicht. Und Schweine ertrinken jetzt auch nicht unbedingt, wenn sie in einen See hineinlaufen, weil Schweine können schwimmen. Also von daher gibt der Text noch einmal ein paar Nüsse zum Knacken auf. Und ich glaube, wir spüren alle, wenn wir den Text so lesen, hier geht es vermutlich doch um etwas ganz anderes als um einen Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Jahr, keine Ahnung, 28 nach Christus.
Der unreine Geist hört nicht auf den Befehl. Und so muss ihn Jesus nach dem Namen fragen, um Macht über ihn zu bekommen.
Mein Name ist Legion, denn wir sind viele.
Legion, da denkt man unweigerlich an Soldaten, an die Römer zur Zeit Jesu.
Ja, natürlich. Legion ist ein aramäisches Wort, das Markus hier verwendet. Das ist die aramäische Fassung des lateinischen Wortes Legio. Die Legio ist das, was wir als Legion bezeichnen. Und das wirklich Spannende ist, dass wir wissen aus Flavius Josephus und aus römischen Berichten, dass damals in dieser Gegend, genau dort, wo sich diese Dämonenbannung abspielt, eine Legion stationiert war, eine römische Legion, die 10. Legion Fretensis. Und von dieser Legion sind Münzen erhalten geblieben, sind Tonkrüge erhalten geblieben, wo Stempel ihres Kennzeichens angefügt wurden. Und das Spannende ist, dass die Legion einen Eber als Kennzeichen hat. Ja, also wir haben hier die Verbindung von Schwein und Legion. Das ist mal die erste sehr, sehr auffällige Verbindung. Eine Legion besteht aber jetzt nicht aus 2000 Leuten, sondern das sind deutlich mehr. Jetzt ist die Frage, warum arbeitet der Markus hier mit der Zahl 2000? Und da ist es so, dass Markus Lau vor einigen Jahren einen Aufsatz veröffentlicht hat, übrigens beim päpstlichen Bibelwerk in Rom, wo er meiner Meinung nach überzeugend zeigt, dass diese Zahl ebenfalls sich bei Flavius Josephus findet im Zuge der Aufstände gegen die Römer, die letzten Endes zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus führen. Berichtet er von Kämpfen, wo die Legion, die 10. Legion, ungefähr 2000 Hilfskräfte verloren hat. Die sind umgekommen in diesem Bereich. Also ich denke, wir haben es hier mit einer ganz, ganz klaren Anspielung auch auf die politischen Ereignisse zur Zeit der Abfassung des Markus-Evangeliums zu tun. Legionäre im Land Israel sind jetzt nicht irgendwie was Neutrales oder irgendwie etwas, was man feststellt wie das Wetter, sondern das hat ja für die Bevölkerung enorme Auswirkungen. Diese Legionäre müssen bezahlt und erhalten werden. Das muss in der Regel die Bevölkerung stemmen, die sich dort im Land aufhält. Das ist eine Besatzungsmacht mit allem, was dazugehört. Und wir erkennen vielleicht, dass es in dieser Geschichte auch um die Frage geht, wie bekommt ein Volk Freiheit geschenkt? Ja? Und dann wird Jesus als jemand dargestellt, der ohne zu kämpfen von diesen Mächten, die ein Volk belasten, die das Leben der Menschen bedrücken, Freiheit schenken kann. Das ist mit Sicherheit auch ein politischer Aspekt, der hier in dieser Erzählung mitschwingt.
Das ist also die politische Ebene der Dämonengeschichten im Neuen Testament, blicken wir mit Oliver Achilles noch einmal auf den Besessenen der Geschichte. Wie wirkt er auf die damaligen Leser und Leserinnen, die auch die heute längst vergessene apokalyptische Literatur ihrer Zeit präsent hatten?
Was vielleicht noch etwas schwieriger zu verstehen ist, ist die Situation dieses Besessenen selber, der sich in den Gräbern aufhält, der sich selber mit spitzen Steinen schlägt. Und hier, denke ich, haben wir wieder Vorstellungen des Henoch-Buches, die mitschwingen, dass die von Gott abgefallenen Engel, wir haben darüber ja schon gesprochen, im Zusammenhang mit der Vermischung von den Söhnen Gottes mit den Menschenfrauen. Es entwickelt sich sehr früh die Vorstellung, dass Engel von Gott abfallen unter der Anführung eines Oberengels. Und diese Engel werden dann von Gott in einem Abgrund eingesperrt oder an einem bestimmten Ort eingesperrt. Und auf diese Szene aus dem Henoch-Buch gibt es relativ deutliche Anspielungen hier im griechischen Text des Markus-Evangeliums. Auch die Steine, die hier erwähnt werden, der Abhang, der hier erwähnt wird, den die Schweine dann hinunterlaufen, das sind alles Vorstellungen hier aus den Henoch-Büchern. Und letzten Endes habe ich es ja schon erwähnt, wie wird die Erde von diesen unreinen Geistern gereinigt durch die Sinnflut? Und ich denke, es ist kein Zufall, dass hier in der Erzählung des Markus-Evangeliums diese Schweineherde mit der Legion Dämonen in das Meer läuft. Der See Genezareth wird im Griechischen, dem hebräischen Sprachgebrauch folgend, immer als Thalassa, also als Meer, bezeichnet. Und doch, der säuft. Ja, also wir haben hier dieses Motiv der Reinigung der unreinen Geister durch das Wasser. Nicht das Wasser der Flut, aber das Wasser des Meeres. Das sind alles Anspielungen, die für jemand, der mit der Henoch-Literatur nicht vertraut ist, jetzt gar nicht nachvollziehbar sind. Ich denke, es geht Markus eigentlich mehr darum zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Und Jesus ist ein Herrscher für Markus. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Herr. Aber er übt seine Herrschaft nicht durch Gewalt aus. Und er schenkt den Menschen Freiheit, ohne dafür einen Krieg führen zu müssen, ohne Menschen töten zu müssen. Ganz im Gegenteil, wird ein Mensch, der in einer entsetzlichen Situation und Verfasstheit sich befindet, so wie dieser Besessene, wird frei. Diese Erfahrung ist dann vorbei. Er sitzt ganz vernünftig und ruhig zu den Füßen Jesu. Und ich denke, genau das ist es, worum Markus es hier geht, uns zu zeigen, wer Jesus ist und wie er wirkt als Sohn Gottes. Nämlich ganz anders, als man sich das von einem Messias erwartet hätte zur damaligen Zeit, von dem man eigentlich angenommen hat, das Erste, was er tut, ist, die Besatzungsmacht mit militärischer Gewalt aus dem Land zu werfen. Und das tut Jesus nicht und erreicht aber trotzdem sein Ziel.
Und heute? Muss man an Dämonen glauben, um mit den alten Texten etwas anzufangen? Und bergen die Geschichten, wenn man sich auf sie einlässt, nicht viele Gefahren?
Ich werde in meiner Vorlesung immer gefragt, ob ich an Dämonen glaube. Ja, ich sage dann nein, ich glaube nicht an Dämonen, ich glaube an Gott und an Jesus. Ist es vorstellbar, dass diese hochsymbolischen Handlungen heute Menschen in einer Situation weiterhelfen? Ich tue mich schwer, das zu beurteilen. Gefahren gibt es sicherlich des Missbrauchs, die haben wir ja auch immer wieder erlebt in den letzten Jahren. Die Gefahr des Aberglaubens, die Gefahr der Überbewertung oder der Fixierung auf diesen Bereich. Und die größte Gefahr für mich ist eigentlich, dass man versucht, damit auch ein Stück Verantwortung abzugeben. Also wenn ich mich selbst destruktiv verhalte und ich rede mir dann ein, das bin aber eigentlich gar nicht ich, sondern das ist irgendeine fremde Macht, die mich besetzt. Möglicherweise verbaue ich mir damit aber auch den Weg, hier selber auch Veränderungen vorzunehmen, die wichtig sind. Natürlich weiß ich, dass man auch in einer Situation sein kann, wo man aus eigener Kraft hier überhaupt nicht weiterkommt. Da wäre meine Frage, ob es heute nicht andere Möglichkeiten gibt, Menschen in so einer Situation zu helfen, auch aufgrund unseres besseren medizinischen und sonstigen Verständnisses der menschlichen Natur. Das sind für mich aber eher offene Fragen.
Die Begegnung mit Jesus ist, folgt man den Erzählungen, schrecklich für die Dämonen. Für die Menschen sind die Begegnungen mit Jesus letztlich heilsam.
Dass Menschen unfrei sind, in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt sind, das begegnet uns heute meines Erachtens nach ganz, ganz häufig, was auch immer die Gründe dafür sind. Und ich denke, das Entscheidende was uns das Neue Testament vermitteln will oder was uns die Evangelisten vermitteln wollen, ist, dass Menschen, die in solchen Situationen sind, durch die Begegnung mit Jesus geheilt werden können. Und das hat für mich etwas nach wie vor ganz, ganz Aktuelles und Herausforderndes. Und das führt weit über das hinaus, dass ich jetzt nur irgendwelche antiken Texte hin und her wende. Ich denke, die Erfahrungen, die hier bezeugt sind, sind heute genauso aktualisierbar, wie sie das zur Zeit der Gemeinde des Markus gewesen sind oder der anderen Evangelisten.
Sagt Oliver Achilles. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der theologischen Kurse. Sein Blog im Internet beschäftigt sich mit der Interpretation der Bibel und lautet www.auslegungssache.at.